Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Gisa Funk im Studio. Hallo, ich begrüße Sie zum Büchermarkt. Wir feiern heute am vorletzten Tag des Jahres einen runden Schriftstellergeburtstag. Denn heute, vor genau 200 Jahren, am 30. Dezember 1819, da wurde der große Preußen-Romancier Theodor Fontane geboren. Und aus diesem Anlass sind schon das ganze Jahr hindurch viele neue Bücher und Biografien über diesen Hauptvertreter des deutschen Realismus erschienen. Gar nicht so einfach, aus der großen Menge von Fontane-Neuerscheinungen ein paar maßgebliche Publikationen für heute auszuwählen. Eine davon ist meiner Meinung nach ein Sonderband zu Theodor Fontane aus der renommierten Zeitschriftenreihe Text und Kritik. Dazu hier gleich mehr in dieser Sendung. Erst einmal aber kommt unsere Büchermarktkritikerin Julia Schröder zu Wort. Sie hat sich anlässlich des 200. Fontane-Geburtstags noch einmal genauer mit der Frage beschäftigt, was seine Literaturheldinnen eigentlich auch heute noch so faszinierend macht und welche Frauen für Theodor Fontane selbst prägend und wichtig waren.
Dies ist wohl der Grund, warum meine Frauengestalten alle einen Knacks weg haben. Gerade dadurch sind sie mir lieb. Ich verliebe mich in sie nicht um ihrer Tugenden, sondern um ihrer Menschlichkeiten, das heißt um ihrer Schwächen und Sünden willen.
Fontane schreibt dies in einem Brief an einen Leser. Die Rede ist, man ahnt es, von seinem Roman Effi Briest, der Geschichte einer sehr jung verheirateten Frau, die sich tatsächlich eine Sünde zu Schulden kommen lässt, nämlich die des Ehebruchs. In Effi Briest ergründet Fontane, was alles zusammenwirkt, um die Titelheldin ins Unglück zu stürzen. Ihre eigene Unerfahrenheit, die Lieblosigkeit ihres Ehemanns, die restriktiven Konventionen der Zeit, die Langeweile eines bürgerlichen Ehelebens, wo der Mann in der Welt wirkt, während die junge Gattin zur Untätigkeit verdammt ist. Nicht zuletzt, damit geht das ganze Unheil ja los, die nicht ganz sauberen Motive, die man Effis eigener Mutter bei der Verheiratung ihrer Tochter unterstellen muss. Die geißelte der Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und bekennende Fontane-Fan Burkhard Spinnen kürzlich in einer Radiodiskussion.
Ich meine, mal die Sache wirklich zu Ende gedacht. Die holt ihr 17-jähriges Mädchen aus dem Garten, verheiratet das und darf sich ab sofort vorstellen, dass ihre 17-jährige Tochter mit dem Typen ins Bett geht, den sie mal hat abblitzen lassen, weil dessen Portemonnaie nicht dick genug war. Du liebe Güte!
Effi Briest und den anderen fontanischen Heldinnen, Haupt- wie Nebenfiguren, widmet Burkhard Spinnen, Jahrgang 1956, sein aktuelles Buch Und alles ohne Liebe. Spinnen als literarischer Chronist des gar nicht so unrepressiven bürgerlichen Alltags unserer Gegenwart durchaus in Fontanes Fußstapfen unterwegs, lässt diese Heldinnen in munter erzählter Reihe antreten. Von den Poggenpools über die anständige Stine, die Aufsteigerin Frau Jenny Treibel und die schöne Cécile mit der dunklen Vergangenheit bis zur Selfmade-Woman Mathilde Möhring. Spinnen inspiziert und ordnet diese weiblichen Romanfiguren nach dem Grad ihrer Emanzipation. Bei der armen kleinen Effi Briest, dem ewigen Wildfang mit Matrosenkragen, scheint es ihm damit nicht weit her zu sein. Gerade diese wohl berühmteste Fontane-Heldin deutet Spinnen ziemlich gegen den Strich einer hergebrachten und recht simplen Lesart. Bis heute wird Effi ja vielfach als Opfer der Umstände und ihres grausamen Ehemanns Gerd von Innstetten gedeutet, dass es außer dem einen Fehltritt eigentlich nicht verdient habe, dermaßen gestraft zu werden. Burkhard Spinnen argumentiert dagegen:
Für mich ist Effi eben auch eine von den dummen Opfergestalten, die in dem Moment, in dem sie eigentlich aktiv werden könnten, lieber darauf beharren zu sagen, ja, aber ich bin doch arm und klein und ich bin missbraucht worden und jetzt muss man also den Rest meines Lebens auf mich Rücksicht nehmen und mich machen lassen, wie ich will und ich bin ganz unverantwortlich. Wenn die gewollt hätte, hätte die diesen Innstetten innerhalb von 5 Jahren vollkommen in die Tasche stecken können. Vollkommen. 10 Jahre später hätte die in Berlin einen Salon gehabt und 5 Liebhaber und was sie wollte.
Theodor Fontane, dem unbestechlichen Kenner des menschlichen Herzens, hätte Burkhard Spinnens kritische Sicht auf die ach so bedauernswerte Effi Briest vielleicht gar nicht schlecht gefallen. In seinem handlichen Bändchen Und alles ohne Liebe möchte Spinnen ausdrücklich einen Fontane für Leser bieten, also für die Lektüre werben, ohne die akademischen Hürden germanistischer Zergliederungskunst aufzubauen. Der Untertitel Fontanes zeitlose Heldinnen sagt es bereits. Spinnen liest Fontanes Romane, wie er schreibt, aufs Gegenwärtige und nicht aufs Überkommene hin. Ihm geht es nicht um Distanzierung, sondern um Aneignung. Dass Burkhard Spinnen ehedem selbst eine germanistische Habilitationsschrift über den 1898 gestorbenen Realisten plante, kann er in seinem neuen Fontane-Buch allerdings auch nicht ganz verbergen. Mit Recht betont er die Tatsache, dass Fontane gerade am Beispiel seiner Frauenfiguren den sozialkritischen Finger in die Wunden des wilhelminischen Zeitalters legte.
Die Frauen zu zeigen zum damaligen Zeitpunkt heißt ja nicht nur losgelöst Frauenschicksale zu zeigen, sondern es zeigt die Gesellschaft an dem Punkt, an dem sie das meiste Unheil anrichtet. Und das ist der literarisch viel interessantere Punkt, weil in der Rezeption der Frauen haben sie das Ganze.
Spinnens These, in Fontanes Romanen seien vor allem die weiblichen Charaktere die Träger der Gesellschaftskritik, ist nicht neu, sondern wurde vom Historiker, Preußenexperten und Fontane-Biografen Gordon Craig bereits 1997 formuliert. Auf Craig bezieht sich auch die Journalistin Christine von Brühl, Jahrgang 1962, in ihrem Sachbuch über Theodor Fontanes Frauen. Dessen Titel, »Gerade dadurch sind sie mir lieb«, zitiert just den Brief, in dem Fontane von seinen allesamt angeknacksten Frauenfiguren schwärmt. Wer wissen will, woher der literarische Frauenversteher Fontane seine Kenntnisse hatte über das, was er gern das Evatum nannte, darüber also, wie die Frauen seiner Zeit lebten, liebten und litten, der wird hier fündig. Bevor das Buch sich nämlich mit Fontanes Romanfiguren beschäftigt, macht es die Leser ausführlich mit den realen Frauen in seinem Leben bekannt. Von der Mutter, die sich spät vom spielsüchtigen Vater trennte, über die Schwestern Elisabeth und Jenny, mütterliche Freundinnen der Familie und die beiden Diakonissenschülerinnen, die der junge Apotheker Fontane pharmazeutisch unterrichtete, bis zu seiner einzigen Tochter, dem geliebten Angstkind Martha. Darüber hinaus gibt von Brühl einen guten Überblick über die Frauenbewegung zu Fontanes Lebzeiten, mit der er durchaus in Berührung kam, ohne dass er sich deren Forderungen zu eigen gemacht hätte. Nicht zuletzt würdigt sie die Rolle der Stiftsdame Mathilde von Rohr. Dieser adligen Korrespondenzpartnerin verdankte der Autor nicht nur viele Skandälchen und Ortslegenden seiner ab 1862 erschienenen Wanderungen durch die Mark Brandenburg, sondern auch mancherlei Lebensmittelpakete für seinen lange Zeit finanziell klammen Hausstand. Allerdings hatte ausgerechnet die wohltätige Stiftsdame von Rohr indirekt Anteil daran, die wichtigste Frau in Fontanes Leben nachhaltig in Verruf zu bringen. Seine Ehefrau Emilie, mit der er fast 50 Jahre verheiratet war. Die Zumutungen eines Lebens an seiner Seite krönte er nämlich 1876, indem er, ohne Emilie auch nur zu fragen, eine Anstellung als erster Sekretär der Preußischen Kunstakademie nach wenigen Wochen kündigte. Endlich eine Stelle in Berlin, die Aussicht auf finanzielle Absicherung der Familie bot. Bis dahin hatte Emilie Fontane alles mitgemacht. Ständige Geldnot, häufige Wohnungswechsel, 7 schwere Geburten, oft während seiner Abwesenheit. Dieses Mal aber ist ihre lebenslange Haltung kritischer Solidarität mit ihrem Dichtergatten erschüttert und sie reagiert zunächst unversöhnlich. Fontane weint sich in einem Brief an seine Vertraute Mathilde von Rohr über Emilies Mangel an Verständnis aus. In Zeilen, aus denen die Nachwelt sich das Zerrbild einer geldgierigen, ewig nörgelnden Ehefrau bastelte.
Meine Frau hat nicht die Gabe des stillen Tragens, des Trostes, der Hoffnung. Sie wäre eine vorzügliche Predigers- oder Beamtenfrau in einer gut und sicher dotierten Stelle geworden. Auf eine Schriftstellerexistenz, die, wie ich einräume, sich immer am Abgrund hinbewegt, ist sie nicht eingerichtet.
Heute, da der Wunsch nach einer gesicherten Existenz vielleicht nicht mehr als Charakterfehler gilt und die Gabe stillen Tragens nicht mehr als weibliche Primärtugend, liest man dieses Lamento mit anderen Augen. Zudem ist es nur eine Momentaufnahme. Tatsächlich schätzte Fontane seine lebhafte Emilie als ebenbürtige Gesprächspartnerin wie als engagierte Mitarbeiterin in seinem kleinen Romanschriftstellerladen. Wie innig das Verhältnis der beiden trotz vieler Konflikte bis ins hohe Alter blieb, kann man im Ehebriefwechsel lesen. Erstmals erschienen zum letzten Fontane-Gedenkjahr 1998. Eine Auswahl aus diesen mehr als 700 Briefen zwischen Theodor und Emilie Fontane vom Herausgeber Gotthard Erler ergänzt um biografische Skizzen liegt nun unter dem Titel »Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles« vor. Wenige Wochen vor seinem Tod, am 20. September 1898, zieht Theodor Fontane in einem Brief an Emilie Bilanz. Und er zieht seinen Hut vor starken Frauen wie ihr, die sich auf schreibende Männer wie ihn einlassen.
Personen von solcher Ausrüstung, wie die meine war, kein Vermögen, kein Wissen, keine Stellung, keine starken Nerven, das Leben zu zwingen, sollten sich wenigstens nicht verheiraten. Sie ziehen dadurch Unschuldige in ihr eigenes fragwürdiges Dasein hinein. Denn ein Apotheker, der statt von einer Apotheke von der Dichtkunst leben will, ist so ziemlich das Tollste, was es gibt.
Soweit die versöhnliche Ehebilanz des als Apotheker gestarteten Erfolgsautors Theodor Fontane in der Sammelbesprechung von Julia Schröder. Sie stellte darin das bei Schöffling publizierte Buch von Burkhard Spinnen vor und Alles ohne Liebe, 112 Seiten, 12 Euro. Sowie die beiden im Berliner Aufbau Verlag erschienenen Titel Christine von Brühl, Gerade dadurch sind sie mir lieb, 368 Seiten, 22 Euro und Die Zuneigung ist etwas Rätselvolles, ein von Gotthard Erler herausgegebener Band mit Ehebriefen von Emilie und Theodor Fontane, 320 Seiten, 18 Euro. Text und Kritik. So heißt die berühmte 1963 von Heinz Ludwig Arnold begründete Literaturzeitschrift, die vor allem deutschsprachige Gegenwartsautoren aus Wissenschaftsperspektive beleuchtet. Daneben aber erscheinen in dieser Reihe auch immer wieder Bände mit neueren Erkenntnissen zu Schriftstellern, die heute längst zum Kanon gehören. Und zum diesjährigen 200. Fontane-Geburtstag, da ist in der Reihe Text und Kritik jetzt auch ein Fontane Sonderband herausgekommen. 16 Experten haben dazu Aufsätze beigesteuert. Herausgegeben hat den Band der Potsdamer Literaturprofessor Per Trilke. Und ihn habe ich vor dieser Sendung als erstes Folgendes gefragt. Theodor Fontane gilt heute mit Romanen wie Effi Briest, Irrungen, Wirrungen oder Der Stechlin längst als Klassiker und Schullektüre. Und wenn man in diese Romane heute noch einmal reinschaut, dann spürt man ja tatsächlich den langen Erzählatem des 19. Jahrhunderts. In dem von Ihnen nun herausgegebenen Sonderband, da wird jetzt aber gleich mehrmals betont, wie modern Theodor Fontane als Romanautor doch bereits war. Was machte die Literatur von Theodor Fontane denn so modern, Herr Trilke?
Na, es ist einmal das, wovon Fontane erzählt. Gerade in seinen späten, in den großen gesellschaftskritischen Romanen schaut er ja auf eine Welt, auf eine Gesellschaft, die an der Schwelle steht zur Moderne, beziehungsweise eigentlich schon über diese Schwelle getreten ist. Das sind die sich urbanisierenden und zur Metropole herausbildenden Welten, eben vor allem in Berlin. Und das sind die sozialen Beziehungen, die irgendwie ins Flirren geraten, in Dynamik geraten und soziale Muster ausbilden, die wir dann aus der Moderne kennen. Und das ist das eine. Und das andere ist eben, dass Fontane gerade in den späten Romanen anfängt, modern zu erzählen. Also nicht nur das Erzählschema des Realismus zu bedienen, sondern neue Formen versucht auszuprobieren. Und da eigentlich so ein Wegbereiter von Autoren wie Thomas Mann zum Beispiel ist.
Der Germanist Gerhard Kaiser, der sagt ja sogar, er wird dann eigentlich ein Vertreter der offenen Form und er bringt ihn dann sogar ins Spiel mit einem Autor wie Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften. Also ist das so, dass die späten Romane dann auch nicht mehr dieses Einheitsmodell haben? Das klingt ja dann wirklich schon sehr modern.
Es ist tatsächlich mit den Erzählverfahren auf der Schwelle zu modern und das merkt man daran, gerade in den beiden späten Romanen, das ist einmal Poggenpools, ein gar nicht so langer Roman, und dann der große, das späte, letzte Werk, der Stechlin, dass Fontane eigentlich aufhört, Handlungen zu erzählen. Das heißt, es gibt eigentlich keine Story mehr, die durch den Text trägt, kein Anfang, Mitte, Ende mehr, sondern er entfaltet das, was er erzählen will, eher in einer Art Fläche, die auch irgendwo anfängt, auch irgendwo aufhört. Das ist relativ beliebig. Es gibt keine großen Konflikte mehr in der Stechlin oder in die Poggenpools, sondern so ein Dahinrauschen des Erzählens, das irgendwo anfängt, irgendwo aufhört, aber eben nicht mehr auf ein Ziel zusteuert.
Ich glaube, neben dieser lange übersehenen erzählerisch-formalen Modernität, da wird im Aufsatzband ja auch ein inhaltlicher Aspekt bei ihm gewürdigt. Also da wird er so als inhaltlicher Neuerer der deutschen Literatur auch dargestellt, nämlich als ein Autor, der mit seinen Gesellschaftsromanen im 19. Jahrhundert in Deutschland endlich auch mal so das Abgründige, das Böse, das Grausame, Perfide ins Zentrum der Betrachtung gerückt hätte. Was sagen Sie denn zu dieser These? Ist das so?
Eine sehr charmante These. Das ist das, was Gerhard Kaiser an Fontane beobachtet, dass sozusagen das kleine Böse, das eigentlich viel verheerender häufig ist und das im Alltäglichen hockt, in den sozialen Beziehungen, mit diesen ganz bösartigen kleinen Gesten, die sich so aufschaukeln zu eben ganz verheerenden sozialen Konflikten. Und da ist Fontane ganz diffizil, das beobachtet er ganz genau, wie Menschen bös zueinander sind im sozialen Miteinander.
Er war ja auch ein Autor des Gesellschaftstratsches, kann man sagen. Also er hat bekanntlich auch viele der Klatschgeschichten in seiner Umgebung als Inspirationsquelle für seine Romane genutzt. Berühmtestes Beispiel ist sicher Effi Briest, dieser Skandal des Offiziersehepaars Ardenne 1886 mit dem folgenden Duell. Könnte man von daher sagen, vielleicht auch etwas despektierlich, Fontane machte aus dem Gesellschaftsklatsch seiner Zeit eigentlich Literatur?
Ja, das kann man schon sagen. Also es ist zumindest der Gossip, der zeitgenössische Gossip, so ein Treibstoff seiner Romane. Nicht der einzige, aber ein Treibstoff. Im Grunde hängt es mit dem Wirklichkeitsverständnis von Fontane zusammen. Was ist denn Wirklichkeit, die der Realismus zeigen will? Diese Wirklichkeit ist das, was an Gesellschaft sich zeigt. Und das sind eben die ganzen Tratschgeschichten, die in der Zeitung landen. Das greift Fontane auf, er legt es seinen Figuren in den Mund, die sich das gegenseitig erzählen. Er baut aber eben, wie im Fall von Effi Briest, auch ganze Geschichten darauf auf.
Genauso wie Gustave Flaubert oder Leo Tolstoi nahm ja auch Theodor Fontane etwa in Effi Briest gern die Perspektive von Frauen ein als Erzähler. Wie ungewöhnlich oder vielleicht sogar wie schockierend war das eigentlich im späten 19. Jahrhundert für sein Lesepublikum?
Also er ist da als männlicher Autor schon sehr weit vorn. Bei Frauen ist es was anderes. Jane Austen macht das schon um 1800. Aber Fontane hat, glaube ich, in seinen Romanen einen ganz besonderen Blick für gewissermaßen die Zwangsjacken, die soziale Rollen über den Menschen stülpen. Und da sind die Frauen in der wilhelminischen Gesellschaft, über die er schreibt, auf die er blickt, unglaublich eingezwängt. Also gefangen in den Angstapparaten, wie das in Effi Briest heißt. Also die sozialen Konflikte und Zwänge lassen sich insofern sehr, sehr deutlich an Frauen schildern. Und parallel kommt natürlich die Frauenbewegung auf. Das heißt, das Bewusstsein überhaupt dafür, dass Frauen kaum Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung haben, das wächst in dieser Zeit und Fontane nimmt das wahr.
Kommen wir mal auf seine Lebensgeschichte zu sprechen. Er ist ja vielleicht der berühmteste Spätstarter der deutschen Literaturgeschichte. Er hat mit 58 Jahren erst als Romanautor debütiert und war schließlich weit über 70 Jahre alt, als er seine großen Erfolge mit Effi Briest, der Stechlin, feierte. Vorher hatte er als Apotheker gearbeitet, danach fast 40 Jahre lang als Journalist. Was würden Sie denn sagen, wie sehr hat dieses journalistische Schreiben den späteren Schriftsteller Theodor Fontane geprägt?
Der Schriftsteller, der Romancier Fontane wäre nicht möglich gewesen ohne diese journalistische Ausbildung und Tätigkeit über Jahrzehnte hinweg. Das hat was zu tun mit der Art, wie Fontane Welt wahrnimmt. Erstmal überhaupt den starken Bezug auf Welt, dieser Fluss von Informationen, von Geschichten, von Stories, von eben Tratsch, auf den er immer schaut und der durch ihn hindurchfließt und dort Geschichten, erzählbare Geschichten hinterlässt. Es hat aber auch zu tun mit den Arbeitstechniken, die er dann als Romancier anwendet. Fontane hat als Journalist immer auch wieder so Redaktionsdienste geschoben. Das heißt, er hat gar nicht unbedingt geschrieben, sondern produziert, Texte zugeschnitten. Und man merkt, wie er an seinen eigenen Texten im Grunde genau das Gleiche macht. Er schneidet, er klebt, er packt zusammen, er montiert seine eigenen Texte mit der Schere, wie er das im Redaktionsbüro gelernt hat. Also auf sehr verschiedenen Ebenen, in der Wahrnehmung, in den Arbeitstechniken, auch im unterhaltsamen Erzählen, hat er von dieser journalistischen Karriere profitiert und konnte das dann ausschöpfen, als er die Romane hat angefangen zu schreiben.
Das meint der Literaturprofessor Per Trilke. Ich sprach mit ihm über den von ihm herausgegebenen Sonderband Theodor Fontane, erschienen in der Edition Text und Kritik München, 224 Seiten, 34 Euro. Und das ganze ungekürzte Gespräch mit Per Trilke, das können Sie auch noch einmal im Internet nachlesen unter www.deutschlandfunk.de/Büchermarkt. Und damit genug der Gratulation an Theodor Fontane. Hier verabschiedet sich Gisa Funk.